herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu unserer nächsten Folge Smart Health Talk, Kulin fragt. Heute haben wir die Ehre, in Frankfurt zu Gast bei Agaplesien GAG sein zu dürfen und mit dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Markus Horneber das Gespräch führen zu dürfen. Erstmal bedanke ich mich für Ihre Zeit, Dr. Horneber, und möchte Ihnen vorab gratulieren zu dem verleihten Verdienstkreuz, den Sie vor zwei Wochen erhalten haben. Vielleicht können Sie einfach nur einleitend ein, zwei, drei Sätze dazu sagen, was das für Sie bedeutet, so eine Ehre zu bekommen und auch die Bestätigung für die Arbeit, die man geleistet hat.
Ja, Herr Kulin, mache ich sehr, sehr gerne. Ich habe mich unglaublich darüber gefreut. Und so die Begründung, wie der Finanzminister Boddenberg, der das hier in der Villa des Ministerpräsidenten in Wiesbaden verliehen hat, gegeben hat, war dass ich mich ehrenamtlich engagiere für die Diakonie, für die Arbeitsbedingungen in der Diakonie und auch für das Fortkommen jüngerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das freut mich natürlich ganz besonders. Das ist mir auch ein großes Anliegen, dass wir in der Diakonie ganz viele junge Talente auch voranbringen, dass sie sich entfalten können, natürlich in den pflegerischen, in den ärztlichen Berufsgruppen. Da habe ich mich jetzt allerdings weniger drum kümmern können, sondern mehr im kaufmännischen und im Verwaltungsbereich. Und das ist irgendwo bemerkt worden und anerkannt worden und ich freue mich da wirklich sehr drüber. Es ist eine unglaublich tolle Auszeichnung. Ja, und beflügelt mich noch deutlich mehr zu machen, was Bildung, was Ausbildung, Fort- und Weiterbildung angeht. Ein ganz, ganz wichtiges Thema heute.
Ich bin mir sicher, dass ich im Namen aller Zuhörerinnen und Zuschauerinnen auch gratulieren soll. Und ja, es ist definitiv verdient. So habe ich Sie auch kennenlernen dürfen in der Zeit. Und ich freue mich auf die weitere Tätigkeit in dem Bereich. Herr Dr. Horneber, Sie haben promoviert, allerdings nicht, wie man vom Vorstand eines Gesundheitsdienstleisters erwarten würde, in einem medizinischen Zweig, sondern einen Lehrstuhl für Industriebetriebslehre. Hat es Auswirkungen auf Ihr Wirken bei der Agaplesien AG?
Ja, hat ganz, ganz große Auswirkungen. Also das war der Lehrstuhl für Industriebetriebslehre in Nürnberg an der Friedrich-Alexander-Universität. Und ich habe da mit großer Freude schon mein Studium verbracht und der damalige Chef, Professor Pfeiffer, der hat mir dann angeboten zu promovieren. Ich war da 5 Jahre lang dann wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und das ist deswegen so wichtig, auch für das, was ich heute noch tue, weil der Lehrstuhl 2 große Schwerpunkte hatte. Der Professor Pfeiffer war immer der Meinung, man kann viel richtig machen, man kann effizient arbeiten, man kann auch rationalisieren, also menschliche Arbeit durch Technik ersetzen, was ganz Böses, auch in der Gesundheitswirtschaft oder im Dienstleistungsbereich, können wir auch nur sehr begrenzt und das ist auch mit uns erzielt, weil wir Zuwendung wollen. Und wenn man das allerdings tut, dann muss man an das gesamte System denken. Dann sollte man nicht punktuell ansetzen und in irgendeinem Bereich Prozesse mal verbessern, weil das immer auch Auswirkungen hat auf die gesamte Dienstleistung, wenn ich irgendwo was ändere. Wir können nachher gerne nochmal darauf eingehen, sage ich Ihnen ein paar Beispiele. Und das ist so der eine Punkt, effizient zu arbeiten und keine knappe Zeit, auch kein Geld zu verschwenden, sondern in unserem Fall eben möglichst viel an Zeit für die Patientinnen und Patienten dann auch zu gewinnen und zur Verfügung zu haben. Und der andere große Bereich, der eigentlich noch viel spannender war, ist das Thema strategisches Technologiemanagement und Innovationsmanagement. Also am Lehrstuhl war immer das Motto, wenn ich keine guten Ideen habe, wenn ich nicht unternehmerisch auch denke und handle, dann ist es ziemlich langweilig. Der Chef hat immer früher gesagt, man sollte auch einer der Ersten sein, der neue Ideen mit umsetzt und versucht, fruchtbar zu machen für die eigene Aufgabe. Dann lernt man nämlich furchtbar viel. Man macht auch ziemlich viele Fehler, es kostet manchmal auch Geld. Aber auch zu wissen, was nicht geht oder noch nicht geht, ist ja unglaublich wichtig. Man baut da großes Know-how auf. Und das hat mich immer fasziniert, irgendwo auch aus anderen Branchen, jenseits der Gesundheitswirtschaft, Impulse aufzunehmen, zu schauen, was wird denn da gemacht, was ist denn da wichtig, was können wir vielleicht übertragen in unseren Bereich und einfach innovativ zu sein. Das beflügelt mich bis heute. Ein kleiner Ausfluss, der hier auch sichtbar ist, ist, dass ich gleich nachdem ich angefangen habe, einen kleinen, aber feinen zentralen Dienst, also eine Abteilung zum Thema Forschung und Entwicklung, / Innovationsmanagement, etabliert habe und ja, da kriegen wir viele tolle Impulse, ist auch gut vernetzt und das ist das Schöne einerseits, sich um neue Dinge zu beschäftigen, wie kann man Patienten oder Bewohnerinnen und Bewohner besser versorgen, mit welchen Möglichkeiten und auf der anderen Seite das Ganze aber auch produktiv zu machen, so dass möglichst viel Zeit eben zur Verfügung steht.
Schon Ihre erste Antwort bestätigt den Ruf und ja, das, was mich auch bewegt hat, Sie für ein Interview anzufragen, dass Sie einfach sehr weit denken, dass schon, da sind einige Punkte, die es einfach schade sind, dass wir begrenzte Zeit haben zu diskutieren, weil es sind so viele tolle Themen, die wir auch im Gesundheitssektor brauchen. Vielleicht nehmen wir ein Beispiel, also wie verbessern Sie Ihre Prozesse, also wie sind diese Einflüsse, die Sie sozusagen halt mitgenommen haben, wie bringen Sie das ein in die Prozesse bei Agaplesium?
Also ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben, waren mal vor, glaube ich, 5 Jahren beim UKE, war ein ganz toller Besuch und da hat man uns mal gezeigt, wir sind ja unglaublich weit, was die elektronische Patientenakte angeht. Und dann haben wir beschlossen, wir würden das vorher auch schon machen, wir setzen das um, machen die Dokumentation elektronisch, haben überall in unseren Häusern jetzt auch die elektronische Kurve und viele, viele andere Dinge. Und dann war so das Problem, oder ist zum Teil auch noch, dass die Visiten jetzt länger dauern, weil nicht mehr der Chefarzt oder der Oberarzt ja, zum Patienten kommt, hinten dran ein Haus von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die alles fein aufs Papier schreiben und dann irgendwie Stunden später, wenn sie eben dazukommen, das am Stationsarbeitsplatz dann eingeben. Das ging für den Chefarzt dann immer relativ zügig. Und jetzt muss natürlich alles gleich dokumentiert werden und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ansätze, wie das geht. Es dauert jedenfalls länger. Dafür hat man eben den Vorteil, dass sofort alle Informationen zur Verfügung stehen, Anforderungen gleich ausgelöst werden, die Medikation sofort geändert ist und man im Nachgang unglaublich viel Zeit auch spart, weniger Fehler macht, Missverständnisse vermeidet. Aber natürlich regen sich jetzt viele auf, kann ich auch verstehen, weil bei der Visite selber dauert es länger und man sieht überhaupt nicht, welche Zeit im Nachgang gespart werden kann. Und deswegen muss man sich den gesamten Prozess anschauen und sich eben überlegen, wie gestalte ich überhaupt die Visite inklusive Dokumentation und ich muss eben dann umschichten. Menschen, die früher, später im Stationszimmer dokumentiert haben, die müssen jetzt vielleicht am Anfang mit dabei sein. Und so muss man Prozesse komplett durchdenken und kann sie keinesfalls isoliert mal betrachten, weil dann will man es vielleicht gar nicht tun, weil es anstrengender oder mühsam ist. Das ist überhaupt eine große Schwierigkeit, die ich auch immer wieder erlebe. Ich habe ja vor Corona viele Einrichtungsbesuche gemacht und habe das auch vor, wieder zu tun. Wenn man mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spricht, das Verständnis für den gesamten Behandlungspfad und für die ganze Breite ist häufig nicht so ausgeprägt. Man ist sehr, sehr stark immer mit seinem Bereich beschäftigt und weiß gar nicht, was man verursacht, indem man bestimmte Dinge tut oder unterlässt, im Hinblick auf die weitere Behandlung. Beispiel kann ich nochmal bringen bei der Überleitung. Wenn Patientinnen und Patienten später in die ambulante Pflege, Kurzzeitpflege oder auch in die stationäre Pflege nach dem Krankenhausaufenthalt gehen, welche Schwierigkeiten das sind, den Behandlungserfolg, der durch unglaublichen Einsatz aller am Behandlungsprozess Beteiligten passiert ist, den dann nicht zu gefährden, dadurch, dass die Informationen, was darf man denn mit dem Patienten keinesfalls machen, was darf nicht passieren, welche Medikation kriegt er, wie ist er genau zu versorgen, die Informationen gehen nur sehr, sehr schwerfällig dann an die Nachbehandler raus und da ist auch kein Systemdenken, da werden Prozesse einfach unterbrochen und was sehr, sehr gut gelaufen ist, wird riskiert, weil keine gute Kommunikation und Information stattfindet. Auch da denkt man nicht im Sinne des Patienten komplett behandlungsorientiert.
Das ganzheitliche Denken, was ganz, ganz wichtig ist, was Sie gerade geschildert haben, sozusagen halt, deutet auf etwas hinaus, wenn ich das richtig verstehe, dass Teilaspekte zu digitalisieren eher der falsche Weg ist und dass wir sehr oft im Gesundheitssektor vorangehen, wenn wir nur einen Teilaspekt anschauen. Ist mein Verständnis richtig, dass Sie mit den Teilaspekten nicht so wirklich, sondern ganzheitlich, dass die gewinnbringend ist, wenn man ganzheitlich denkt?
Ja, also grundsätzlich vom Ansatz stimme ich Ihnen zu 100% zu. Bloß müssen wir aber Teilaspekte immer digitalisieren, weil es keine Software gibt, die auch anhört, den gesamten Behandlungsprozess. Von der Prävention vielleicht bis zu den allerersten Kontakten, die ein Patient auch vielleicht mit niedergelassenen Ärzten hat, bis er dann zu uns ins Krankenhaus kommt und dann auch wieder die ganze Nachbehandlung. Da gibt es keine Software, die alles umfasst. Deswegen ist es tatsächlich zusammengestückelt und das ist auch die große Herausforderung, dass wir immer wieder Schnittstellen überwinden müssen. Das kostet unglaublich viel Geld und ist zum Teil auch unmöglich und das bedauere ich wirklich sehr. Wir haben zum Beispiel mit der TK schon vor 4 Jahren, glaube ich, angefangen mit TK-Safe, so eine Art digitale Patientenakte für TK-Versicherte. Das ist bis heute nicht über das Ausspielen eines PDF-Dokuments, in dem der Arztbericht dann drin ist, auf die Versichertenkarte hinausgekommen, was unglaublich schade ist, weil man da eben ganz viele Informationen verliert oder wir auch Informationen nicht bekommen über die Patientinnen und Patienten, die wichtig wären für die Behandlung. Und zwar nicht irgendwie als PDF-Dokumente, sondern in strukturierter Form, dass man mit ihnen umgehen könnte. Und da wäre eine integrative Lösung, die gerne aus verschiedenen cleveren Softwareprodukten besteht, ganz, ganz hervorragend. Das würde ich mir auch sehr wünschen, wäre auch dringend notwendig, aber da sind wir ganz, ganz weit davon entfernt. Also wir haben eine vierstufige Digitalstrategie. Die ersten 2 Stufen, die beschäftigen sich mit dem Krankenhaus selber, mit den Prozessen, und die anderen 2 Stufen, das ist dann die Sicht der Patientinnen und Patienten. Also die Stufe 1, da geht es uns darum, dass wir radikal alle Daten, die es gibt im Krankenhaus, digital vorhalten müssen. Und zwar nicht als PDF-Dokument, sondern originär, strukturiert, digital. Genau, weil wer das nicht macht, wer nicht alle Daten digital vorhält, der ist eh abgeschaltet. Also das ist, wenn man mit einem Faxgerät oder mit Telefax oder so noch arbeitet, dann ist man immer anschlussfähig an die Welt. Das ist mal die Basis. Das Zweite ist, was wir gerade schon kurz gestreift haben, dass wir versuchen, Prozesse digital abzubilden, wobei man dann natürlich darauf achten muss, erstmal die Prozesse gut zu modellieren. Man kann nicht einfach eine Software draufsetzen und alles so lassen, wie es ist. Das macht keinen Sinn. Da haben wir auch viele Beispiele, wo wir unglaublich viel testen und versuchen sind, ganz am Anfang erst. Aber dann wird es auch das interessant. Wir machen das Ganze nicht für uns, sondern das ist dann die Stufe 3 für Patienten und Patientinnen, wo wir dann Informationen eben mit ihnen austauschen wollen über die Behandlung, vielleicht auch ja, was passiert mit ihnen, wie kann man auch die Behandlung über irgendwelche Apps dann nach dem Krankenhausaufenthalt, der ja nur eine kurze Episode immer ist im gesamten Behandlungsprozess, was kann man dann danach noch tun? Da sind wir auch mit einigen Projekten am Start, ist aber noch sehr, sehr wenig. Ja, und dann kommt die Königsklasse, das, was Sie auch tun, das sind Plattformen, die Patienten steuern, die dann aus unterschiedlichen Quellen Informationen zur Verfügung stellen für Patienten, aber auch für uns in den Krankenhäusern. Und da, glaube ich, liegt die ganz, ganz große Zukunft. Da kriegen wir die Analogie zu Buchungsplattformen, zum Beispiel was Hotels angeht. Wir alle haben das schon gemacht und wissen, können ohne solche Plattformen gar nicht mehr leben. Die kennen uns auch sehr gut mit unseren Referenzen und leiten uns ganz hervorragend, nicht nur durch den Hotelaufenthalt. Wir können gucken, ist das Hotel gut oder schlecht. Wir können selber Bewertungen abgeben, wir können da bezahlen. Die bringen uns nochmal Informationen, was kann man denn am Urlaubsort vielleicht alles erleben. Und das ist ein ganz, ganz tolles Paket. Und sowas stelle ich mir auch als Ideallösung, als integrierte Ideallösung für ein Krankenhaus vor, dass Patienten über ein solches Portal auch gesteuert werden, sich informieren können, welches Krankenhaus ist das Beste für meine Erkrankung, wo bin ich gut aufgehoben. Aber das dauert noch ein bisschen und ich bin ganz gespannt, ob Sie da derjenige sind mit Ihrer Firma, die sowas etabliert, oder ob es ganz große Internetgiganten vielleicht sind, die den Vorteil haben im Vergleich zu Ihnen, dass Sie uns schon sehr, sehr gut kennen. Ja, die wissen ja ganz genau, was ich kaufe, was meine Präferenzen sind. Die kennen wahrscheinlich sogar meine Erkrankungen und können natürlich ganz anders dann als Plattform wie was machen. Also 4 Stufen, die Daten, die Prozesse, die Hinwendung dann zum Patienten und die Plattformen. Da versuchen wir uns zurückzuhangeln und sehen das aber alles integriert. Mit ganz vielen einzelnen Bausteinen, die wir so bespielen, an denen wir lernen, aber halt leider nicht durchgängig.
Klingt aber nach einer idealen Zukunft, für die es lohnt zu arbeiten, auch gemeinsam was zu gestalten. Und ob wir das werden oder große Internetkonzerne, glaube ich, liegt sehr viel an uns. Ob wir das Unternehmertum, das Verständnis aufbauen, dass wir auch in Deutschland große bewegen können. Ich glaube, daran liegt das, dass wir das dann hinbekommen. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam das gestalten können. Also wir haben den Kampf angenommen. Wir freuen uns darauf, das aufzusetzen. Sie haben es so schön bildlich dargestellt, so einfach verständlich. Und jetzt haben wir im Gesundheitssektor, dass das der gilt als sehr widerstandsfähig und auch sozusagen halt auch die in vielen Bereichen die Mitarbeiter als sehr schwer mitzunehmen, dass man sozusagen bei den Alten sehr gern bleibt und so. Und sie haben natürlich als ein tertiärer Träger noch eine besondere Verantwortung für die Mitarbeiter. Sie haben das so schön am Anfang auch schon eingeführt. Wie gehen Sie mit den Widerständen, die ja natürlich sicherlich sehr groß sind, weil es eine riesige Veränderung, ein riesiger Transformationsprozess, das haben wir auch alle in unserem normalen Leben, wir selbst, wie gehen Sie damit um?
Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Herr Kulin. Das ist egal, ob es um Digitalisierung geht oder um andere Sachen, jede Veränderung macht zunächst mal Angst. Also komme ich dann noch zurecht? Bin ich noch bedeutsam? Wird meine Stelle womöglich gefährdet? Muss ich umlernen? Muss ich was Neues tun? Da ist eine große Unsicherheit damit verknüpft, auch bei mir, wenn es um neue Dinge geht. Und da gibt es eben Zeitgenossen, die sind ein bisschen mutiger, die freuen sich drauf, auch mal was Neues auszuprobieren, und andere, die sind eher ängstlich und möchten das nicht so. Und da ist unsere Lösung immer, die Menschen in Berührung mit dem Neuen zu bringen, ihnen das zu erklären, zu zeigen, machen zu lassen, auszuprobieren, mal zu testen und zu sagen, lass uns mal probieren, wir gucken dann gemeinsam und auch Ergebnisse offen, also nicht so, wir faken mal und wir haben schon unsere Agenda, steht fest, das schaut ja jeder blitzartig, sondern es ist dann schon ernst gemeint. Und so machen wir das auch. Wir haben auch ein schönes Beispiel, wir haben mit einem anderen Hersteller mal Betten in einem Krankenhaus getaggt mit so kleinen Tags und mit Blutfluss dann genau geguckt, wo welches Bett steht. Und der Inhalt dahinter war, dass die Betten, die dann frei geworden sind, freigemeldet werden, sodass die Bettenreinigung die dann abholen kann und sauber machen kann. Und vorher ging das immer nicht, weil die Liste, die das KISS-System ausgedruckt hat, da war zwar, wer an dem Tag entlassen werden sollte, aber die Menschen waren zum Teil noch da, weil der Ausflug nicht fertig war, oder sie nicht abgeholt worden sind. Und dann kam der Reinigungsdienst zur Bettenaufbereitung, hat nicht geklappt. Und dann haben wir eben ein System etabliert, und das waren durchaus eben Reinigungskräfte, die das machen. Das sind jetzt keine studierten Leute, die aber alle trotzdem mit Handys umgehen konnten. Und das habe ich mal besucht, und da haben wir eine ältere Dame, noch ein bisschen älter als ich, voller Stolz das System auf ihrem Handy erklärt, jemand, von dem ich wusste, dass die ganz große Sorge hatte, ob sie damit zurechtkommen. Das hat mir der Geschäftsführer damals erzählt, und die hat es mir dann erzählt. Also man muss den Leuten, den Menschen die Chance geben, sich daran zu gewöhnen, damit umzugehen, auch zu lernen. Und dann stellt sich bei uns eigentlich flächendeckend gar nicht mehr die Frage, ob Digitalisierung, sondern nur noch wie, und vor allem auch wie schnell, weil wir wahnsinnig viel geübt haben und auch immer die Parole ausgegeben haben, Digitalisierung ist nie ein Selbstzweck, sondern ist ein Tool, ein Werkzeug, um für bessere Informationen zu sorgen, um schneller kommunizieren zu können, um einfach eine bessere Behandlung am Ende zu bewirken. Und es ist kein Fetisch, und man muss auch keine Angst haben. Das ist wie früher Papier und Stift, bloß jetzt eben eine andere Technologie, so ordnen wir das auch ein. Und wir haben auch nicht, haben uns das überlegt, machen wir ein Pilotkrankenhaus von unseren 23 Krankenhäusern und rüsten das mal bis unter die Zähne auf mit Digitalisierung und schauen, was alles geht und vor allem auch, was alles nicht geht. Sind auch sehr, sehr oft gescheitert und haben dann Sachen auch wieder begraben. Dafür haben wir uns nicht entschieden, sondern wir haben gesagt, wir versuchen möglichst viele Projekte in den unterschiedlichen Krankenhäusern zu starten, dass jeder oder jede nach Möglichkeit mit irgendetwas in Berührung kommt. Und wir fahren es dann nachher zusammen testen, in dem einen Standort, meinetwegen so ein Logistiksystem, im anderen Standort eine Portallösung, im dritten Standort eine Mitarbeiter-App und solche Dinge, und uns verdichten dann natürlich die Erfahrungen und tauschen uns auch aus in den verschiedenen Konferenzen, die wir haben, und schaffen so einen hohen allgemeinen Vorbereitungsgrad, so nenne ich das immer. Wenn es so grundsätzliches Wissen gibt über Digitalisierung, dann kann man das ja noch erhöhen und noch weiter erhöhen, dass möglichst viele Leute insgesamt Bescheid wissen. Jetzt bin ich natürlich kein Krankenhausinformationssystem-Spezialist, ich kann es mir ungefähr vorstellen, wie es geht, und wenn es mir jemand zeigt, dann kann ich das auch nachvollziehen. Ich muss das auch nicht im Detail wissen, weil wir es ungefähr erkennen können, wie es so funktioniert. Und so gibt es bei uns unterschiedliche Spezialisten mittlerweile, die mit digitalen Dingen super schon umgehen können, und andere, die wissen aber, also es muss sein, und es ist auch nichts Böses, es kostet auch keine Arbeitsplätze, im Gegenteil, das schafft ganz viele, nicht nur in der IT, wo wir glaube ich über 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen beschäftigen, sondern auch an anderen Stellen. Es ist einfach ein anderes Arbeiten, wenn man gute Informationen hat und alle Leute sind noch da.
Könnte ich Ihnen das kümmern, was Sie auch gelernt haben, sich für einen Patienten zu sein.
Genau.
Also ich interpretiere einfach, dass auch das Feedback der Mitarbeiter also sehr positiv ist für das Vorgehen.
Also Ja, nicht immer unbedingt. Also man muss natürlich erst das miteinander üben und sich daran gewöhnen und das Vertrauen auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen. Aber wir erreichen schon immer mehr und die gucken dann auch. Und wenn wir wieder mit neuen Ideen um die Ecke kommen, dann lehnen sie es jetzt nicht rundheraus ab, sondern sind schon im Großen und Ganzen aufgeschlossen. Gerade auch Ärztinnen und Ärzte, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche, die in der Radiologie Beschäftigten, die sind ja schon immer unglaublich technikaffin und es sind auch, die kann man auch sozusagen als grobe Linien, die mal vorangeht, die auch in Gremien dann sagen, was alles funktioniert oder Telekonzile oder wir haben ja jetzt gerade auch schon vor Corona aber eine unglaubliche Vernetzung auch untereinander schon elektronisch gehabt und da gibt es wenig Berührungsängste und das strahlt dann natürlich aus und ich glaube, das ist bei uns in der Organisation ziemlich gut angekommen.
Schön. Ja, ich glaube auch, es sind auch sehr, sehr viele Sachen, die an der Usability lagen. Ja. Früher waren die Software eher gemacht zur Abrechnung und zu anderen herum. Dementsprechend ist es auch gar nicht so einfach, gerade für das medizinische Personal dann einfach weiterzudenken in diesen ganzen Bereichen. Wie bewerten Sie das KHZG aus Ihrer Sicht mit Ihrer heutigen Digitalisierung, mit dem heutigen Digitalisierungsgrad Ihrer Häuser? Wie würden Sie das bewerten?
Das ist eine lange Geschichte, glaube ich, das KHZG. Also erstmal habe ich mich sehr, sehr gefreut und finde die Idee auch wirklich gut, da nochmal über zusätzliche finanzielle Möglichkeiten, die sind ja erheblich, die Digitalisierung in den Krankenhäusern voranzubringen. Also bei uns ist es auf sehr fruchtbaren Boden gestoßen, weil wir mit dem KHZG an vielen Dingen, die wir schon angefangen haben, wo wir nicht genug Geld hatten, noch das jetzt flächendeckend umzusetzen, zum Beispiel Medikationssysteme, damals Anträge gestellt, dass so ein ganz sinnvolles Thema dann flächendeckend auch wirklich finanziert werden kann. Oder gerade auch das Thema Patientenportale, was uns schon seit vielen Jahren beschäftigt, da sind auch, haben wir auch ziemlich viel Mittel ausgegeben. Ich kann mal ganz kurz gucken, wo wir die Schwerpunkte haben. Also wir haben die in der Tat bei Patientenportale, Fördertatbestand 2 und dann auch beim Medikamenten, am Medikationsmanagement und auch bei der Dokumentation und Spracherkennung. Insgesamt 56 Millionen Euro haben wir beantragt in allen Häusern und das bringt uns natürlich schon kräftig weiter. Und auch die Aufgeschlossenheit der Politik zu sagen, es ist eben ein Riesenthema, das hat uns gefreut und beflügelt uns. Das war jetzt nichts Neues für uns, sondern es ist sozusagen ein zusätzlicher Drive, der bei Arbeitsplätzen dadurch reinkommt. Das ist erstmal das Gute dran. Wo ich so meine Fragen habe, ist tatsächlich das Thema Produktivität, die 4,3 Milliarden Euro, die es dann gibt, wenn die Länder ihre Beiträge leisten, ob die wirklich auch überall gut eingesetzt werden. Also ich dachte so am Anfang, eigentlich dachte ich es nicht, aber ich habe es gehofft, dass die Mittel so vergeben werden, dass die zum einen Krankenhäusern zugutekommen, die dauerhaft auch am Netz bleiben sollen. Es gibt ja einige Krankenhäuser, und wir haben auch welche abgegeben schon, 5 Stück, seitdem ich da bin, die 9 Jahre, die so für sich keinen, also die sind einfach zu klein, es funktioniert einfach nicht. Es gibt auch keine Ärztinnen und Ärzte mehr oder Pflegekräfte, die da arbeiten wollen. Den muss man dann in größere Strukturen überführen. Und da gibt es auch jede Menge solcher Krankenhäuser in Deutschland, jetzt nicht bei uns, aber bei anderen. Und die kriegen auch alle KHZG-Mittel, obwohl jeder weiß, dass die vielleicht in 2 oder 3 Jahren mal, dass es nicht mehr gibt oder in einer anderen Form gibt, als ambulante Zentren vielleicht, die kriegen jetzt auch alle Geld, weil es über den, glaube ich, Königsteiner Schlüssel oder wie das heißt, verteilt worden ist, das Geld so an alle per Gießkanne. Das finde ich total schade, statt Schwerpunkte zu setzen und auch zu sagen, politisch, wir probieren hier mal jetzt was aus und geben da mal wirklich Geld rein, um mal zu sehen, künstliche Intelligenz vielleicht, geht denn da was voran und gezielt größere Projekte auffordert, kriegt jetzt jeder irgendwas. Und wir sind ja in mehreren Bundesländern unterwegs und wenn ich mir anschaue, wir haben glaube ich 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt im Moment mit KHZG, jetzt überhaupt nicht Vollzeit, aber die sich darum kümmern. Die Antragstellung ist in jedem Bundesland anders. Ein sehr großes Bundesland hat dann noch kurz vor Schluss dann nochmal überlegt, wir könnten ja statt des schriftlichen Antragsverfahren jetzt auch nochmal eine Datenbank aufmachen. Da muss man dann alles eingeben. Wir haben das mit Hängen und Würgen geschafft. Ich frage mich, wie das andere machen, die nicht die Power haben und die vielen Leute, die wir hier in der Zentrale zur Verfügung haben. Also dieses ganze Antragsverfahren und was jetzt auch in der Vergabe funktioniert, also das hätten wir besser machen können. Das ist ganz schlimm. Und ich bin jetzt schon gespannt auf die Verwendungsnachweise. Ich kann mir das ungefähr vorstellen, weil wir haben EU-geförderte Projekte auch hier und da mal durchgeführt und da geht, ich sag mal, 2 Drittel der Zeit drauf, auf die Bürokratie zu erfüllen, alles nachzuweisen und da ist wenig Kreativität mehr dann übrig und es wird ganz schön Geld in Bürokratie gesteckt und vernichtet. Und das sehe ich bei dem Krankenhauszukunftsgesetz auch ein bisschen so kommen. Das finde ich schade, obwohl es eine tolle Idee ist und wir sind auch sehr, sehr dankbar, das will ich ausdrücklich sagen, dass wir da auch viel Geld beantragen können. Eine Frage, die ich mir auch noch stelle, ist, wie geht es denn danach weiter? Wir haben mal den Kopf überschlagen und das haben wir alles Folgekosten dann nach sich. Das ist eine Investition natürlich jetzt erstmal, aber wir müssen die Hardware dann irgendwann ersetzen. Wir haben Softwaregebühren am Laufen, wir brauchen Menschen, die das alles am Laufen halten auch, Patches einspielen und alle möglichen anderen Dinge. Das kostet uns 10 Millionen Euro wahrscheinlich pro Jahr, die Investition jetzt nur in die KHZG-Themen. Und die sind im Moment nicht abgebildet im DRG-System. Und da frage ich mich, wie wir das finanzieren sollen. Aber da bin ich mir sicher, da wird es Lösungen geben. Vor allem bin ich mir sicher, es gibt keine Alternative dazu, auf die Digitalisierung zu setzen. Ohne die wird es nicht in Zukunft funktionieren. Deswegen sind wir da erstmal zuversichtlich, dass wir dann künftig die Mittel erwirtschaften werden, die dann langfristig nötig ist, um alles am Laufen zu halten.
Sie haben mehrere sehr interessante Punkte angesprochen, was gerade die angeht. Also ich würde gerne zwei, drei rausnehmen und so ein bisschen tiefen Fragen. Das eine Thema natürlich, das, was wir am Ende gesagt haben, ist, dass wir bis jetzt in Deutschland die IT eher als ein Kostfaktor irgendwo ganz unten gesehen haben, auch die Finanzierung irgendwo vorgesehen. Also Sie sehen das auch so, dass wenn demnächst, dass die nächste Bundesregierung oder wenn sie zustande kommt, sich sehr damit beschäftigen muss, was auch die Finanzierung angeht, weil das jetzige Modell nicht dazu passt, wo wir hingehen müssen, weil das Ganze hier anschiebt, dass die Digitalisierung gesundheitssektor ein Muss ist,
ja.
Kein sozusagen halt und uns nur effizient gestalten und vor allem die Zukunft sichert in dem ganzen Bereich. Das heißt, Sie sehen, dass wir dort eine, wie auch immer, eine Umschichtung, eine Neusortierung haben müssen, damit die annähernd die Budgets, die wir aus USA oder auch anderen europäischen Ländern kennen, die Krankenhäuser jeweils größer als IT-Budgets haben, gewährleistet werden.
Ja, also da brauchen wir sicherlich eine andere Finanzierung und das wird auch sehr viel teurer werden, die Digitalisierung, weil für uns dann komplett verbindet, ja, also mit allen möglichen vor- und nachgelagerten Versorgern und das wird eine ganz andere Dimension. Darum finde ich es bei aller Wertschätzung für die Pflege, auch dafür, dass Pflege im entsprechenden Umfang sein muss, halte ich das Pflegestellenförderprogramm und die Ausgliederung der Pflege aus dem DRG-System für völlig absurd, weil wir selber haben Krankenhäuser, die haben eine sehr schlechte bauliche, also ganz wenige noch, aber eins denke ich gerade, hat eine schlechte bauliche Struktur mit kleinen Stationsgrößen, wo es schwierig ist, eine gute Organisation hinzukriegen. Da brauchen wir viel mehr Menschen, viel mehr Pflegekräfte, die Stationen betreiben. Wir haben gerade neue Krankenhäuser, wie in Hamburg oder in Schaumburg und an anderen Stellen, auch wie in Frankfurt haben wir sehr viel gemacht, wo es ganz tolle Prozesse gibt, die auch digital unterstützt sind. Und da brauche ich, ohne dass sich die Menschen mehr anstrengen müssen oder schneller arbeiten müssen, brauche ich einfach weniger Pflegekräfte, weil die Organisation eine andere ist und weil ich eine andere digitale Durchdringung habe, vielleicht ja, zum Beispiel schon bei der Visite Zeit sparen kann, auch die für Patienten eingesetzt werden. Und da muss die Politik schon auch dazu kommen, das ist zwar, ich weiß, das setze ich jetzt ganz böse in die Nesseln, nicht nur den Fokus auf die menschliche Arbeit, auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu setzen, sondern schon auch ein Stück weit auf die IT und auf die Möglichkeiten, die bietet, die Prozesse besser zu machen, die Abläufe besser zu machen und einfach Zeit zu sparen. Und das ist, glaube ich, nicht im Fokus, weil es ist auch wichtig, dass die Pflege, auch der ärztliche Bereich im Mittelpunkt steht. Wir sind Dienstleister und ohne die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sektoren funktioniert nichts. Aber wir müssen trotzdem sehen, dass die ganze Steuerung, die Prozesse, die Vernetzung, es geht eben heute immer per Zuruf, dass in die Krankenhäuser viel zu kompliziert, viel zu viel Medizintechnik ist drinnen und auch die Behandlungsabläufe sind viel zu komplex. Man muss unglaublich viel miteinander reden und da ist die IT, spielt da einfach als Werkzeug, um es nochmal zu sagen, als Werkzeug eine ganz wichtige Rolle und das ist bei der Politik, glaube ich, erkannt und wird hoffentlich dadurch die neue Regierung noch weiter umgesetzt und forciert.
Das hoffen wir, glaube ich, alle zusammen. Also ich hoffe sehr, dass Sie genau das, was Sie am Anfang gesagt haben und sozusagen jetzt auch so schön miteinander verbunden haben, dass auch unsere Bundesregierung ganzheitlich denkt, weil ich glaube, dass auch den Mitarbeitern und den wichtigen Menschen mit Pflegekräften, für den medizinischen Fachpersonal, auch dort, es wird nicht nur, also man kann schlechte Prozesse nicht mit Menschen skalieren. Das haben wir alle in allen Bereichen gelernt und ich glaube, wir müssen uns damit beschäftigen, dass ganzheitlich was vorangeht und da die wichtigen auch ja, Anreize setzen und auch den richtigen voranzubringen. Jetzt haben Sie natürlich also das Ganze dargestellt, wie Sie sich bei der Pflege damit beschäftigen, auch was das DAZG angeht. Wie sehen Sie die Gefahr durch diese Komplexität, die Sie auch genannt haben, schon beim Antrag stellen? Dadurch sozusagen, dass viele Häuser, dass Sie ja schon unglaubliche Zahlen Mitarbeiter freigestellt haben, sich damit beschäftigen oder nebenher, neben Ihrer Aufgabe zu beschäftigen und wir haben auch die kleineren Häuser angesprochen. Wie sehen Sie die Gefahr, dass das KHZG in vielen Bereichen scheitert? Dass es in vielen Häusern, ja vielleicht das sehr hart das Wort scheitert, aber wie sehen Sie die Gefahren des KHZG sozusagen, gerade für kleinere und mittelgroße Häuser?
Also ich möchte keine Geschäftsführerin oder Geschäftsführer eines kleinen oder auch eines größeren Hauses sein, das ohne Verbund das Ganze bewältigen muss. Ich weiß gar nicht, wie das die Menschen dort schaffen sollen. Und die IT, die würde in der Tat, die steht zwar nicht im Mittelpunkt der Behandlung, aber ohne IT funktioniert nichts mehr. Wir sehen es ja, wenn ein Hackerangriff ist oder hatten wir auch mal neulich einen tatsächlichen Systemabsturz für ein paar Stunden, weil der Softwareanbieter eben die Testdatenbank dann eingespielt hat oder das Testsystem statt des Produktiven oder war ein Fehler drin, was das bedeutet, wenn nicht 100% des Krankenhausinformationssystems läuft. Und die kleineren Unternehmen oder Krankenhäuser, da weiß ich auch nicht, wie die das handeln wollen, also die Komplexität des KHZGs umzusetzen mit ihrer eigenen IT. Die brauchen dann externe Berater, aber das wissen Sie ja auch, wie Sie angefragt sind im Moment, weil 4,3 Milliarden Euro müssen ja untergebracht werden bei den Softwarefirmen. Sie alle suchen auch händeringend gute IT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das für kleinere Krankenhäuser zusätzlich zu Mindestmengen, zu Pflegepersonaluntergrenzen und jetzt auch noch KHZG, was ja dann böse Auswirkungen hat in Form von Abschlägen, wenn man die Fördertatbestände eben mit umsetzt, 2-3% oder so, das ist ja tödlich für jedes Krankenhaus, dass das auch ein Programm ist, das dazu führt, dass einige Krankenhäuser das nicht schaffen und dann aus dem Markt ausscheiden. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, das ist unglaublich erfolgskritisch und wenn Sie bei Intoc oder auch wer anders die IT-Mitarbeiter wegkauft aus dem Krankenhaus und sagt, bei uns ist schöneres Arbeiten und wir sind hier ein innovatives Unternehmen und dann ist da niemand mehr und da vielleicht 3, 4, 5 in so einem mittelgroßen Krankenhaus in der IT beschäftigt sind, dann ist ganz schnell aus dort. Also das sehe ich wirklich als ganz, ganz kritische Größe mittlerweile, weil IT-Mitarbeiter ja noch viel mehr als Pflegekräfte ein äußerst seltene Menschen sind, die etwas tun.
Ich finde es sehr interessant, dass Sie das ansprechen, weil das sehr unterschätzt wird gerade. Also wir haben auch wirklich bei uns jetzt im Unternehmen versuchen, fast gar keine Mitarbeiter von Kliniken zu holen, weil wir einfach merken, sonst scheitern die Projekte. Also es ist wirklich eine sehr, sehr, aber Sie kämpfen also sozusagen in allen Bereichen. Also natürlich kann jedes Unternehmen mehr bezahlen als in den meisten Kliniken. Dadurch kommt man auch sozusagen dann ganz, ganz Aspekt, dass man ganz schnell mal sagt, ja, man kann von den Klinikträgern. Ich glaube, das ist eine große gemeinsame Verantwortung, die wir alle haben, die Industrie zusammen mit anderen Leistungserbringern wirklich an einem Strang zu ziehen, wirklich, weil wir sind auch davon überzeugt, ich selbst, dass wir nur gemeinsam das KHZG erfolgreich gestalten können. Das ist eine riesen Chance, die uns gegeben wurde, auch eine riesen Verantwortung, weil wir geben Gelder unserer Kinder aus. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, den wir zusammen nur gestalten können. Da ist es wirklich auch von uns Industrie eigentlich nötig, auch Abstand zu nehmen, also permanent Mitarbeiter aus den Kliniken herauszuholen, weil sonst scheitern alle. Also das ist einfach, weil egal wie gut wir alle zusammen sind, wenn Sie keine Mitarbeiter in den Kliniken haben, wird es problematisch. Das sind unsere Erfahrungen der letzten 6 Jahre. Mhm. Ohne gute Mitarbeiter in den Kliniken wird es schwer. Ja. Wird schwer, aber auch die Beratungshäuser können nur zu einer bestimmten Ebene unterstützen. In anderen Bereichen ist es ganz wichtig, eigene Mitarbeiter zu haben, die gut sind. Sie haben auch eine große Zahl genannt von 120. Ich gehe davon aus, Sie haben viele Stellen offen.
Ja, wir suchen auch ständig und das auch in Fluktuation natürlich. Ja. Also das ist ein ethisch finde ich das wirklich super, was Sie sagen. Also können wir auch sagen, wir kaufen mal die Mitarbeiter raus und dann verkaufen wir nicht nur unsere Software, sondern gleichzeitig auch die Mitarbeiter, die die dann implementieren, so als Dienstleistung, Software as a Service im Grunde, machen ja auch ganz viele. Dann brauchen wir vielleicht auch keine alten Mitarbeiter mehr in den Krankenhäusern, ist aber halt dann vollends abhängig. Das ist jetzt auch nicht unser Ziel, wo wir immer versuchen, auch einiges noch selber zu gestalten, aber das könnten natürlich auch Modelle sein, die vielleicht Wettbewerber von Ihnen oder in anderen Bereichen tätig sind, durchaus auch gehen. Also da sehe ich echt eine große Herausforderung und ich glaube auch nicht, dass es den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern schon so richtig klar ist, was da gerade im IT-Bereich passiert und wie erfolgskritisch das ist. Wir jagen uns jetzt hier gegenseitig die Pflegekräfte ab, da gibt es tolle Beispiele, wo. Also ich finde es gar nicht so richtig gut. Natürlich freut es mich, wenn aus einem Universitätsklinikum jetzt hier in der Nachbarschaft die ganze Klinik mit Ärzten und Pflegekräften zu uns kommt. 15 Leute, die Gegenreaktion ist halt, dass wir dann irgendwelche Flyer in unserem Krankenhaus finden, jede Pflegekraft, die jetzt dann in den Intensivbereich zum Wettbewerber wechselt, wird mit 5.000 Euro begrüßt. Ja, also das ist ein unerträgliches Vorgehen. Und ich finde es auch nicht gut, wenn jetzt massenhaft zu uns Mitarbeiter kommen, weil sie glauben, bei uns ist die Welt viel besser. Ist sie, wir sind ein tolles Unternehmen und natürlich ist es bei uns gut zu arbeiten. Wir gehen auch gut mit Menschen um, mit Patientinnen und Patienten, genauso wie mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist jedenfalls der Anspruch. Aber dieses Abjagen ist problematisch und in der IT, da kann man das mit sehr viel weniger, das ist sehr viel kritischer noch, da können meistens ein oder zwei Leute raus. Und dann kippt das System, oder dann kippt die Abteilung im Krankenhaus womöglich um. In der Pflege, da ist doch, weil so viele sind, irgendwas geht dann immer noch irgendwie, oder man macht halt mal eine Station für eine Zeit lang zu, was wir auch tun müssen, wenn keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr da sind. Aber wenn die IT nicht mehr läuft, dann machen sie ihr ganzes Krankenhaus zu und nicht nur eine Station. Also deswegen, das ist mir auch erst in letzter Zeit so klar geworden, ist das eine ganz heiße Kiste, jenseits des KZG.
Die bescheidenen KZG. Also ich bin der absolute Vertreter von SaaS-Lösungen für die Zukunft. Von der Rat zu gehen, nicht wegen Abhängigkeit, wegen dessen, dass kann man also gar nicht diese Ressourcen aufbauen können, die sie brauchen für die großen Projekte, wie sie gesagt haben, KI etc. Und auch die Sicherheitsfaktoren, dass sie gar nicht möglich ist, so viel Sicherheit einzusetzen. Jedoch sind die Mitarbeiter, die IT-Mitarbeiter vor Ort, die ganz was anderes tun. Also es geht auf die nächste Stufe, sind erfolgskritisch, sehe ich genauso wie Sie. Wir merken auch, dass das unterschätzt wird noch. Mhm. Sie haben es so schön am Ende gesagt und sehen das wirklich als einen erfolgskritischen Faktor, dass wir gemeinsam alles auch schaffen, in den Häusern zu haben, weil es die Abhängigkeit, weil nur Extended nicht möglich ist, was Mitarbeiter angeht.
Ja.
Das glaube ich nicht daran, das wäre auch, also glaube ich, unmöglich, weil es einfach eine ganz, ganz Wichtigkeit geht, das wirklich näher noch mit Menschen zu haben. Weil es halt einfach so in diesem Bereich. Vielleicht zum Abschluss eine Frage. Was braucht unser Gesundheitssystem Ihrer Meinung nach, um zukunftsfähig zu bleiben und vielleicht das auch sogar auszubauen?
Also zunächst möchte ich vielleicht auch nochmal sagen, ich bin sehr, sehr froh, in Deutschland zu leben und auch in Deutschland im Gesundheitssystem versorgt zu werden. Wir haben es während der Pandemie gesehen. Wir haben gerade auch, weil es unterschiedliche Träger gibt, weil es private gibt, kommunale und uns als kirchliche Krankenhäuser, haben wir eine ganz, ganz hohe medizinische Qualität und auch eine ganz hohe Versorgungssicherheit. Da bin ich ziemlich stolz drauf, auf das Gesundheitswesen in Deutschland. Aber wir könnten noch viel, viel besser sein und das wäre auch mein Wunsch für die Zukunft, wenn wir die ganz vielen Brüche und Schnittstellen zwischen den Sektoren überwinden könnten, wenn das nicht darum ging, also wer ist in welchem Bereich gerade tätig, bin ich ja ambulant, im SGB 5 tätig, mache ich ambulantes Operieren oder bin ich dann im Krankenhaus, mache ich stationäre Leistungen oder im Wohn- und im Altenhilfebereich, versorge ich jemanden ambulant, stationär, wie geht das alles zusammen, das sind ja ganz unterschiedliche Refinanzierungsthemen, ganz unterschiedliche Normen und Verträge, die wir da abschließen müssen, das macht es wahnsinnig mühsam, das versteht auch kein Patient und keine Patientin. Ich finde es super, der künftige Gesundheitsminister oder die künftige Gesundheitsministerin und die Regierung und auch wir alle, wir würden wirklich mal mit dieser Verschachtelung und mit diesen ganzen vielen kleinen Teiloptimalen im Gesundheitswesen aufräumen und könnten mal den Patienten oder die Patientin in den Mittelpunkt stellen. Und zwar in dem Sinn, dass man erstmal ganz viel Geld oder auch Aufklärung und Information in dem Bereich Prävention stecken viel, viel mehr, da spreche ich dann zwar gegen unser Krankenhausgeschäft, aber mir geht es wirklich auch um Menschen, dass man guckt, wie bleibt man möglichst lange gesund und dann, was ist der richtige Behandlungspfad. Ich habe da auch keine Lösung, wie man das jetzt alles strickt und vor allem umstrickt. Wahrscheinlich braucht man da eine Revolution. Aber dass man aus Sicht der Patientinnen und Patienten denkt und nicht aus Sicht des Krankenhauses als Krankenhausträger oder der Niedergelassenen als Niedergelassenen oder der Krankenversicherung als Krankenversicherung. Und wir verbringen ja wahnsinnig viel Zeit, uns gegenseitig zu bekämpfen, möchte ich vielleicht jetzt nicht sagen, aber miteinander Dinge auszuhandeln. Das merken die Patienten gar nicht, das interessiert die auch gar nicht. Und lieber sollten wir die Zeit einsetzen, um Patienten gut zu versorgen. Und da spielt, und deswegen bin ich zuversichtlich, ich glaube nicht, dass das System an sich reformfähig ist, aber die ganze Digitalisierung, die Kommunikation kann das Ganze überwölben, weil nämlich dann Patienten auf einmal sehen oder potenzielle Patienten, da gibt es hier dieses Angebot eben über Plattformen, was ich eingangs gesagt habe. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten und da wird vielleicht diese Verkästelung durch ein gutes Informations- und Kommunikationsgeschehen überlagert und ein Stück weit vielleicht auch aufgelöst. Also mein Wunsch wäre, sich sehr viel mehr an den Patientenerfordernissen auszurichten, als an dem, was ich hier in meinem Beruf jetzt gerade vielleicht sicher und beibehalten möchte, um eben auch mich nicht umgewöhnen zu müssen und noch bis zum Ruhestand genauso weiterzuarbeiten, wie ich das gewohnt bin. Das kann nicht die Haltung sein, sondern wir brauchen da eine Innovation und einen Brückenschlag, dass Patientinnen und Patienten gut durch das ganze hervorragend insgesamt aufgestellte Gesundheitssystem geführt werden.
Ich kann es nur zu 100% bestätigen und bin wirklich, also unterschreibe es gerne als Bundesregierung in dem ganzen Bereich auch mit dem ersten Satz sehr stolz zu sein, auf das dankbar zu sein, in diesem System leben zu dürfen, im Vergleich zu vielen anderen Bereichen. Lieber Herr Dr. Horn-Eber, ich möchte mich bedanken für Ihre Zeit, für das inspirierende und vor allem motivierende Gespräch, weil es auch für uns Hersteller und auch Jugendunternehmen sehr, sehr motivierend ist, zu merken, dass man wirklich in der Bewegung viel ersetzen kann. Ich freue mich weiter, Sie beobachten zu können, einfach zu merken, wie viel Sie mit einer Präsion auch an Veränderungen vorantreiben können. Und freue mich auch mal in 3 Jahren mit Ihnen zusammen zu sitzen und zu gucken, wie hat das GHZG, was hat das GHZG wirklich gemacht, wie haben wir es implementiert, wo stehen wir. Vielen, vielen Dank nochmal und ich freue mich auf ein Wiedersehen.
Ich sage auch ganz herzlichen Dank, Herr Kollege, war ein sehr schönes Gespräch, waren tolle Fragen und ich wünsche Ihnen viel Erfolg und dass das GHZG Sie und MDoc richtig, richtig beflügelt und Sie alles, was Sie sich so vorstellen, was Sie an Ideen haben, auch gut umsetzen können und in den Markt bringen. Auch ganz herzlichen Dank von mir.
Vielen Dank.